Auch meinerseits begrüße ich alle ganz, ganz herzlich zu diesem Tauf- und Adventsgottesdienst. Also in Bezug auf Advent und Weihnachten, da habe ich es als Teenager meinen Eltern nicht einfach gemacht. Weihnachten war für mich der Inbegriff von Langeweile. Und Weihnachtslieder singen, das ging so in die Kategorie von Strafe. Und ich empfand das irgendwie so heuchlerisch, Weihnachten. Und ich weiß noch, wie wir an einem heiligen Abend so alle da saßen, die ganze Familie. Meine Mutter hat gekocht, alles schön aufgetischt. Und ich saß da mit einem Letsch und sagte ganz mit traurigen Augen, sagte, wie können wir da so essen und trinken und andere verhungern? Und das geht doch nicht. Und wir begannen zu diskutieren. So sah unsere Weihnachten aus, mindestens in dem Jahr. Und inzwischen bin ich immer mehr begeistert von dem, was an Weihnachten geschah. Und es berührt mich tief. Und im Lukas-Evangelium fasst das Jesus selber in einem Satz zusammen. Und er sagt, Punkt, das war mein Fehler, der sagt Jesus von sich, denn der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Alle Jungscherler wissen jetzt, was Menschensohn heißt. Die hatten nämlich diesen Vers gestern in der Jungschar. Menschensohn nennt sich Jesus, weil er Mensch wurde. Und da heißt es, er wurde Mensch, er verließ die Herrlichkeit des Himmels, wurde Mensch und er hatte zwei Missionen, uns zu suchen und zu retten. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt von diesem Mann, der in den USA 45 Jahre im Gefängnis war, aber unschuldig. Mit 25 Jahren wurde er inhaftiert und jetzt mit 70, jetzt ist er 70 Jahre und es wurde festgestellt, nee, er ist unschuldig und wurde jetzt entlassen. Was für ein Wahnsinn, die Hälfte des Lebens unschuldig im Gefängnis. Was muss das für ihn bedeutet haben? Was muss es für die Familie bedeutet haben? Ja, und was ist jetzt nach so langer Zeit im Gefängnis, jetzt als 70-Jähriger, noch in eine ganz andere Welt zu gehen? Und dann dachte ich, was für ein Monster war das, der richtige Täter, der 45 Jahre lang zuschaut, und ganz genau weiß, da ist einer verurteilt für mich. Ich gehörte daran, der nicht den Mut hat, hinzugehen und sagen, das war der nicht der, das war ich. Was für ein Mensch. Und dann war mein Gedanke, ich bin so froh, gibt es mal ein Gericht Gottes. Gibt's mal, wir werden alle mal vor Gott stehen. Und Gott sagt es selber. Jeder von uns wird nach dem Tod vor Gottes Gericht kommen. Und ich dachte, super. Aber je länger ich in der Bibel lese und je besser ich Gott in den letzten Jahren kennengelernt hatte, desto mehr wird mir oder desto ehrfürchtiger werde ich vor der Heiligkeit Gottes. Vor seiner absoluten Gerechtigkeit. Und ich merke, hey, vor dieser Heiligkeit kann auch ich nicht bestehen. Da sagt Gott in der Bibel, im Jakobusbrief, selbst wenn jemand alle Gebote hält, alles perfekt macht, aber an einer einzigen Stelle versagt, dann hat er das ganze Gesetz gebrochen. Wenn du ein ganz konzentriertes Gift hast, wo 10 Tropfen tödlich sind, dann spielt es nicht so eine große Rolle, ob du einen Liter oder zwei Liter trinkst. Du wirst sterben. Und plötzlich merkte ich, das mit dem Gericht betrifft nicht nur die mit den großen Sünden. Da komme auch ich nicht davon weg. Das betrifft auch mich. Jede Übertreibung, jedes Mal, wo ich neidisch war, jedes Mal, wo ich lieblos war, das sind nur schon drei Dinge. Aber jedes Mal, wo mir irgendetwas wichtiger war als Gott, jedes Mal, wo ich nicht Gott vertraut hatte, sondern Sorgen machte, da habe ich versagt. Und kann dieser Heiligkeit Gottes ebenfalls nicht gerecht werden. Und da bin ich so begeistert, dass Jesus kam, auch für mich, um mich zu suchen und zu retten. Aber Jesus Christus ist das nicht leicht gefallen. Einmal sagt er auch im Lukas-Evangelium, er sagt, ja, ich komme, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden auf der Erde. Und sagt er, wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Man spürt da etwas. Es war nicht nur Freude für ihn. Und vielen ist die Stelle in Gethsemane bekannt, wo Jesus schreit zum Vater, wenn irgendwie möglich, dann lass diesen Kelch von mir vorübergehen. Weil dieser Kelch, das ist ein Bild, Jesus musste die Sünden der ganzen Welt trinken, in sich aufnehmen. Er musste selber zur Sünde werden. Das heißt, er musste zu der Person werden, die den anderen 45 Jahre lang sinnlos im Gefängnis ließ, der so gemein war. Jetzt musste Jesus selber sich identifizieren, so gemein sein, in die Sünde zu seiner Sünde machen. Überall, wo ich egoistisch war, musste er das zu seinem Egoismus machen. Und das ganz Schlimme, überall, wo wir Gott ignoriert haben, wo wir Gott nicht ernst genommen haben, musste er das zu seiner Tat machen. Das war ja da, aber er war ja Gott. Es musste zu seiner Sünde machen. Und er sagte, nur das nicht. Aber er sagte dann, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann bin ich bereit, all die Schuld auf mich zu nehmen, in mich einzuverleiben sozusagen, selber schuldig zu werden, um dann mit dieser Schuld ans Kreuz zu gehen und für die Menschen zu sterben, stellvertretend. Und was dann geschah, steht auch in der Bibel und ich lese eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Jesaja. Da heißt es über Jesus am Kreuz, alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Da dachte ich, ja, das Heute genauso. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab. Jetzt wird er zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das vollenden, an dem er Freude hat. Inzwischen ist Jesus Christus auferstanden. Er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er ist für uns gestorben und ist auferstanden. Stell dir vor, also jeder von uns hat bestimmt ganz viel Gutes getan. Da bin ich überzeugt. Ganz viele gute Werke. Aber wir alle haben auch Dinge getan, mit denen wir vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen können. Das können Gedanken sein. Das kann irgendeine Übertreibung sein. Vor allem Unglaube wird als Sünde bezeichnet, wo wir Gott nicht vertrauen oder eben anders haben anstelle von Gott. Und stellen wir uns vor, über unser Leben gäbe es einen Film und da ist nur das Schlechte aufgezeichnet. Und wenn jetzt das mein Leben wäre, diese Hand, oder ist meine Sünde, meine Taten, mit denen ich nicht vor Gott bestehe, ist auf meinem Leben. Und Gott im Himmel, der liebt uns, der sieht uns. Aber er kann keine Gemeinschaft mit uns haben, weil die Sünde, die trennt. Er möchte, aber wir haben es vermasselt. Und deshalb entschied sich Gott und Jesus Christus, dass Jesus auf die Erde kam. Das ist Weihnachten. Jesus kam auf die Erde, nahm die Schuld und machte sie zu seiner eigenen Schuld. Und so ist er gestorben. Mit meiner und deiner Schuld. Und dann ist er auferstanden. Und jetzt ist Verbindung, jetzt ist Gemeinschaft möglich, weil die Schuldfrage geklärt ist. Und viele von uns haben das erlebt.